Hallo und herzlich willkommen. Wir haben heute was ganz Besonderes, fast schon ein kleiner Geheimnisverrat, aber im allerbesten Sinne.
Absolut.
Sie bekommen von uns nämlich einen exklusiven Einblick in die druckfrische Ausgabe der Foto Antiquaria, die Nummer 166.
Die Zeitschrift des Club Daguerre?
Genau. Und die meisten Mitglieder, die werden sie erst so zwischen Weihnachten und Neujahr im Briefkasten haben. Sie sind also ganz, ganz vorne mit dabei.
Und das ist schon eine besondere Ehre, denn diese Zeitschrift ist ja ein reines Liebhaberprojekt. Das muss man sich wirklich immer wieder klar machen, bevor man auch nur die erste Seite aufschlägt.
Was meinen Sie genau?
Naja, das gesamte Redaktionsteam, also Wolfgang Kuttig und Heinz Kamp und wirklich jeder einzelne Autor, der hier sein Wissen teilt, macht das komplett ehrenamtlich.
Unglaublich.
Das steckt kein Konzern dahinter, da steckt nur pure, pure Leidenschaft für die Geschichte der Fotografie. Genau das ist der Punkt. Es ist ein Magazin, das wirklich von Herzblut getragen wird. Und deshalb wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen herausfinden, was für Geschichten stecken da eigentlich drin? Was sind die Entdeckungen in einer Ausgabe, die so entsteht? Okay, packen wir das mal gemeinsam aus.
Sehr gerne. Ich würde gerne mit dem Artikel anfangen, der mich wirklich am meisten fasziniert hat. Er heißt Das goldene Siegel von Walter Jekert.
Mhm.
Stellen Sie sich das mal vor. Sie haben eine alte Nikon-Kamera und da ist so ein winziger goldener Aufkleber drauf, kaum größer als ein Fingernagel.
Okay.
Darauf stehen die Buchstaben JCII und das Wort Past. Den würde man ja kaum beachten, aber was, wenn genau dieser unscheinbare Sticker das Symbol für eine ganze industrielle Revolution ist?
Das ist exakt die These des Artikels und sie ist brillant hergeleitet. Um das zu verstehen, muss man so ins Jahr 1945 zurückspringen. Der Artikel skizziert da ein faszinierendes Panorama.
Und zwar?
Von drei besiegten Nationen und ihren Kameraindustrien, die alle quasi bei Null anfangen.
Okay, wer war da im Rennen? Also, da war zum einen Japan. Dort herrschte die wirklich knallharte Devise exportieren oder verhungern.
Mhm.
Und das Spannende ist, die Ingenieure, die im Krieg noch hochpräzise Optiken für, sagen wir, Torpedos oder Zielfernrohre entwickelt hatten, die wurden jetzt auf die zivile Produktion umgelenkt. Moment, das muss man sich mal vorstellen. Die gleichen Leute, die eben noch an Zielfernrohren für den Krieg gearbeitet haben, bauen jetzt also die Objektive, mit denen man Familienfotos macht. Was für ein mentaler Umschwung.
Ein unglaublicher Switch. Und dieser militärische Hintergrund, der brachte eine Disziplin und ein Know-how in Präzisionsfertigung mit, das später absolut entscheidend wurde.
Okay, das war Japan. Wer noch? Dann gab's Westdeutschland. Die großen Namen. Leitz, Rollei, Zeiss, Ikon. Man war extrem stolz auf die Tradition, auf deutsche Wertarbeit, auf das Handwerk. Aber man war eben auch etwas selbstgefällig und schwerfällig. Und Nummer drei?
Die DDR. Das war ja mal das Epizentrum der Fotografie rund um Dresden. Aber das hatte eben mit der Demontage durch die Sowjets und den Fesseln der Planwirtschaft zu kämpfen.
Drei Startpositionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und jetzt kommt dieser kleine goldene Sticker ins Spiel. Was genau hat Japan da gemacht?
Sie haben etwas Geniales und, man muss schon sagen, zugleich Brutales gemacht. Sie haben 1955 das Japan Camera Inspection Institute, kurz JCII, gegründet. Und die Regel war ganz simpel.
Nämlich?
Keine einzige Kamera durfte das Land verlassen, ohne die Prüfung dieses Instituts bestanden zu haben. Und diese Prüfung war gnadenlos.
Was heißt denn gnadenlos? Der Artikel nennt Zahlen. Die anfängliche Durchfallquote lag bei 30%. 30! Das ist ja Wahnsinn. Stellen Sie sich das vor. Ganze Produktionsserien landeten direkt im Schrott, wenn die Stichproben nicht den extrem hohen Anforderungen entsprachen. Das war eine Ansage. Damit vernichtet man ja kurzfristig Unmengen an Kapital. Man wirft ein Drittel seiner Produktion einfach weg.
Genau. Aber es war eine langfristige strategische Investition. Was nach außen wie eine reine Qualitätskontrolle aussah, war in Wahrheit ein Instrument zur industriellen Selektion.
Okay, was bedeutet das?
Der Markt wurde bereinigt. Unzählige kleine Firmen, oft so Einraumbetriebe, die mehr schlecht als recht irgendwelche Leica- oder Contax-Kopien hergestellt haben, sind einfach verschwunden. Sie konnten diese Hürde nicht nehmen.
Und die Großen, die es geschafft haben?
Die Großen, Canon, Nikon, Minolta, die haben nicht nur überlebt, Sie wurden durch diesen permanenten, staatlich organisierten Druck zur absoluten Perfektion in der Massenproduktion gezwungen.
Sie mussten ihre Prozesse optimieren, immer und immer wieder.
Genau, bis die Fehlerquote sank. Und das Ergebnis, das sieht man in den Grafiken im Artikel. Die sind wirklich atemberaubend.
Ja, die sprechen eine unerbitterliche Sprache. Man sieht diese Kurve der japanischen Exportstückzahlen in die USA.
Zwischen 54 und 63, ja.
Die schießt senkrecht nach oben. Von unter 300.000 auf über 900.000 Stück. Und die deutsche Kurve? Die dümpelt so vor sich hin und fängt sogar an zu fallen. Man kann quasi zusehen, wie der eine den anderen überholt.
Und nicht nur bei der Stückzahl. 1962, das zeigt die zweite Grafik, überholt Japan Deutschland dann auch beim reinen Wert der Exporte.
Das heißt, der JCI-Sticker war viel mehr als ein Qualitätssiegel.
Viel mehr. Er war ein Werkzeug zum Aufbau von Vertrauen. Made in Japan stand ja lange für billigen Ramsch. Dieser Sticker hat das Gegenteil bewiesen. Kamera für Kamera. Er symbolisierte den Wandel von der individuellen deutschen Handwerkskunst zur japanischen Systemdisziplin. Der Artikel bringt es auf den Punkt. Japan machte das Messen zur Moral. Genau das.
Was für eine Geschichte. Verdichtet auf einem winzigen goldenen Aufkleber. Er erzählt also, wie eine ganze Nation mit strategischer Planung, Präzision und einer fast schon brutalen Qualitätskontrolle den Weltmarkt erobert hat, während die deutsche Industrie vielleicht ein bisschen zu lange auf ihrem alten Ruhm geschlafen hat. Eine unglaubliche Lektion.
Absolut. Aber das Heft beleuchtet ja nicht nur diese riesigen, fast schon abstrakten industriellen Umwälzungen, sondern eben auch die ganz persönlichen Geschichten. Und da hat mich eine besonders gepackt. Der Fotograf des Kaisers von Uwe Lütje. Es geht um Theodor Jürgensen. Eine fantastische Geschichte. Ein Mann, der als einfacher Matrose und Malersgast auf der kaiserlichen Yacht Hohenzollern anfängt.
Und zum persönlichen Hoffotografen und sogar Kameramann von Kaiser Wilhelm II. Aufsteigt. Das ist ja ein sozialer Aufstieg, den kann man sich kaum vorstellen.
Und es zeigt, wie modern der Kaiser in manchen Dingen gedacht hat.
Absolut. Er hat das Potenzial von Fotografie und Film für die Selbstdarstellung extrem früh erkannt. Im Grunde war er einer der ersten Personal Brander, oder?
Ja, man würde heute sagen, er hat verstanden, wie wichtig die Kontrolle über das eigene Image ist. Er hat Jürgensen ja ganz gezielt gefördert.
Stimmt, er hat ihn extra nach Berlin geschickt.
Genau, zum berühmten Fotochemiker Adolf Mete, um die damals brandneue Farbfotografie zu lernen. Und er ließ ihn von Filmpionieren in die Kinematografie einweisen. Der Kaiser wollte seine Reisen, seine Macht, seine Präsenz professionell dokumentiert haben, und zwar exklusiv.
Das hat natürlich für böses Blut gesorgt. Die privaten Fotografen waren stinksauer, weil sie keinen Zugang mehr bekamen.
Klar.
Aber der Artikel beschreibt auch, unter welch abenteuerlichen Bedingungen Jürgensen arbeiten musste. Da gibt es dieses Zitat vom Marinemaler Willi Stöver.
Ja, das ist großartig. Über das Fotolabor an Bord der Hohenzollern.
Er beschreibt es als eine winzige, enge Kammer direkt unter dem Eisendeck. Bei heißem Wetter, so schreibt er, war es dort wie in einem Backofen.
Muss man sich mal vorstellen. Man stellt sich diesen Mann vor, wie er bei tropischen Temperaturen in dieser schwitzenden Metallkammer mit hochempfindlichen Chemikalien hantiert, um perfekte Bilder für den Kaiser zu entwickeln. Das ist Leidenschaft unter Extrembedingungen.
Und es hat sich für ihn gelohnt. Der Kaiser hat ihm erlaubt, die Bilder und Filme auch selbst zu verkaufen. Jürgensen wurde dadurch ein sehr vermögender Mann.
Er hat sich in Kiel ein fünfstöckiges Wohnhaus gebaut. Vom einfachen Matrosen zum Immobilienbesitzer, dank der Fotografie.
Wahnsinn.
Und diese persönliche Leidenschaft, dieser Antrieb, der zieht sich wie ein roter Faden durch die Zeit. Es gibt da nämlich eine ganz andere, viel modernere Geschichte in der Ausgabe, die diesen Geist perfekt einfängt.
Ah, Sie meinen Abschied von Bertha von Nicole Malek?
Genau die.
Oh ja, die ist wunderbar. Sie ist so humorvoll und gleichzeitig total rührend. Es geht um ein Clubmitglied, Leppo von Ahrenfels, der in einer alten Ausgabe der Foto-Antiquaria blättert und sich auf den ersten Blick unsterblich in eine dort vorgestellte Kamera verliebt. Eine seltene Raubkamera. Er gibt ihr sogar insgeheim den Namen Bertha. Er muss sie haben. Sofort. Er schreibt dem Autor des damaligen Artikels, nur um diese niederschmetternde Antwort zu bekommen: Die Kamera ist längst verkauft. Das Herz ist gebrochen. Man leidet da ja richtig mit ihm. Aber er gibt nicht auf, und das ist das Tolle, er fragt, ob er seine Bertha wenigstens einmal besuchen darf. Und was dann passiert, ist einfach der Inbegriff von Gemeinschaftsgeist.
Die neuen Besitzer laden ihn ein und er darf die Kamera nicht nur halten. Es entsteht eine Freundschaft. Er lernt deren Sammlung kennen und, was noch viel wichtiger ist,
er sieht, dass Bertha in guten Händen ist.
Genau. Die neuen Besitzer sind keine reinen Vitrinensammler. Sie nutzen diese historische Kamera aktiv, um im Nassplattenverfahren zu fotografieren.
Und um ihm das zu zeigen, machen sie ein Porträt von ihm.
Eine Ambrotypie, also ein fotografisches Unikat, direkt auf eine Glasplatte gebannt. Gemacht mit genau der Kamera, in die er sich verliebt hatte.
Das ist der entscheidende Punkt. Er geht am Ende des Tages zwar ohne Bertha, aber er geht mit etwas viel Wertvollerem nach Hause.
Mit einem einzigartigen Porträt von sich selbst und mit neuen Freunden, die seine Leidenschaft teilen.
Es geht eben nicht immer nur ums Besitzen, sondern ums Erleben, ums Machen, ums Teilen.
Diese kleine Geschichte fasst den Geist, der hinter dem Club Daguerre und dieser Zeitschrift steckt, vielleicht besser zusammen als alles andere. Die Objekte sind der Anlass, aber die menschlichen Verbindungen und die gelebte, geteilte Leidenschaft sind das, was wirklich zählt.
Und diese gelebte Gemeinschaft, die blickt natürlich auch in die Zukunft. Das bringt uns zum wichtigsten Ereignis, das für die Mitglieder so am Horizont auftaucht.
Ja, im Heft findet sich ein sehr liebevoll gestalteter Aufruf, Save the Date. Mitgliedertreffen am 28. bis 30. August 2026 in Mannheim.
Mhm. Man merkt sofort, wie viel Planung und Herzblut da schon drin steckt.
Total. Und man sieht auch, wie durchdacht das Ganze ist. Es ist eben nicht nur, wir treffen uns halt in einem Hotel, sondern der ganze Rahmen ist auf die Mitglieder zugeschnitten. Allein die Wahl von Mannheim als Standort. Strategisch klug, weil es über den ICE-Knotenpunkt für alle viel leichter erreichbar ist als der letzte Treffpunkt in Freiburg. Und das Programm selbst, das klingt, als wäre es genau das, was man sich als Liebhaber wünscht. Nicht nur ein Besuch im Technoseum, das ja für sich schon spannend ist, mit seiner Fotoausstellung und historischer Technik. Bis hin zu einer funktionstüchtigen Kinoorgel aus den 30er Jahren, die man dort erleben kann.
Wow!
Aber der eigentliche Höhepunkt ist der exklusive Teil. Die geplante Busfahrt nach Deidesheim.
Ins 3F Deutsche Museum für Foto, Film und Fernsehtechnik.
Genau.
Und das wird kein normaler Museumsbesuch. Im Artikel steht, dass das Team dort ein Sonderprogramm exklusiv für die Clubmitglieder plant.
Mhm. Inklusive Zugang zu Bereichen, die man als normaler Besucher niemals zu sehen bekommt. Die Bibliothek, das Depot. Das ist dieser Blick hinter die Kulissen, den man sich immer wünscht.
Das ist es. Es geht darum, exklusive, gemeinsame Erlebnisse zu schaffen, die die Leidenschaft vertiefen. Das ist keine Touristenreise, sondern eine Art Pilgerreise für Enthusiasten.
Absolut. Und selbst das Rahmenprogramm, das noch in Planung ist, ein möglicher Besuch bei BASF, was fotochemisch auch interessant wäre, oder eine Ausstellung im Reichsengelhorn-Museum. Alles zielt darauf ab, ein reiches, unvergessenes Wochenende zu schaffen.
Man spürt die Vorfreude und die Sorgfalt in jeder Zeile. Definitiv. Aber die aktuelle Ausgabe schaut nicht nur 2 Jahre in die Zukunft, sie hat auch eine ganz direkte Herausforderung für Sie, hier und jetzt.
Ah ja.
Und zwar vom Deutschen Kameramuseum in Blech. Sie präsentieren ein unbekanntes Fotoobjekt und bitten die Community um Hilfe.
Ein wunderbares kleines Rätsel. Es geht um eine Kleinbildkamera, die niemand so recht zuordnen kann.
Was weiß man denn über sie?
Sie trägt ein Logo RHK, eingerahmt von 2 ineinandergreifenden Kreisen. Das Objektiv, ein Ludwig Merita, und die ganze Machart deuten auf die frühe DDR-Zeit hin. Aber das war's dann auch schon. Alle Recherchen, sogar Anfragen bei einer KI, sind im Sande verlaufen.
Und jetzt wendet sich das Museum also an die Schwarmintelligenz der Leser. Wer oder was war RHK? Wer hat diese Kamera gebaut? Man fühlt sich sofort aufgerufen, im eigenen Gedächtnis oder in den eigenen Büchern zu kramen.
Und das ist doch das Schönste an diesem Hobby. Es ist nicht alles auserforscht und fertig katalogisiert. Es gibt immer noch weiße Flecken auf der Landkarte, echte Rätsel zu lösen. Und die Gemeinschaft, das gebündelte Wissen hunderter Mitglieder, ist oft der einzige Schlüssel, um diese Rätsel zu knacken. Das ist lebendige Geschichtsforschung.
Nur eine Zeitschrift.
Mhm.
Ein Fenster in die knallharte Industriegeschichte, wie wir beim JCI-Sticker gesehen haben. Ein Fenster in persönliche Schicksale wie das des Kaiserfotografen und vor allem ein Fenster in eine unglaublich engagierte Gemeinschaft, die das alles ehrenamtlich auf die Beine stellt.
Das trifft es perfekt. Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten, sehen wir die ganze Bandbreite. Vom kühlen, strategischen Kalkül Japans, das mit einem kleinen Aufkleber ganze Märkte verschoben hat, bis zur hochemotionalen Geschichte einer unmöglichen Kameraliebe, die in einer neuen Freundschaft mündet.
Die Objekte, die Kameras, die Bilder sind immer nur der Ausgangspunkt.
Genau. Die wahren Schätze sind die menschlichen Geschichten dahinter, die dieses Heft so wunderbar ausgräbt.
Und das bringt uns, glaube ich, zu einer ganz guten abschließenden Frage an Sie.
Ja.
Schauen Sie sich doch einfach mal um. Welcher der alltäglichen technischen Geräte, die Sie heute benutzen, Ihr Smartphone, Ihre Kopfhörer, vielleicht Ihre Kaffeemaschine, welche davon werden in 100 Jahren eine Geschichte erzählen? Und was würde ein Sammler der Zukunft an diesen Objekten über unsere heutige Zeit, über unsere Werte und Prioritäten ablesen können?